Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten in Christo Jesu, es ist mir eine herzliche und eine heilige Freude, heute früh euch ein Zeugnis geben zu dürfen. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier im Odin. Und ich denke gerne zurück an die vergangene, an die Zeiten, in denen ich 2-3 Mal hier weilen durfte. Zum ersten Mal unseren teuren Bruder Hermann Zeiss hier hörte, kennen und lieben lernte. Und nun lasst mich heute ein Zeugnis sagen über das große, wunderbare, tiefgreifend erschütternde und über alle Maßen beseligende Werk des Heiligen Geistes. Ich möchte anknüpfen an 1. Korinther 2 und lese daraus Vers 9 bis 13. Diese 5 kurzen Verse lauten nach dem Elberfelder Text, den ich hier vor mir habe: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber, den Gliedern des Christuskörpers, den Auserwählten, zur Sohnschaft bestimmten, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir das durchschauen, erkennen, verstehen, begreifen oder richtig anwenden, was uns von Gott in leidenschaftlicher Zuneigung gegeben worden ist. Soweit. Meine Freunde, wenn wir nun reden wollen von den Aufgaben, die der Heilige Geist in uns, an uns, durch uns ausführt, dann stehen wir in der Gefahr, zunächst einmal alles für groß und wunderbar und herrlich zu halten, was der Heilige Geist an uns wirkt. Und das ist in gewisser Beziehung auch richtig. Jawohl, das stimmt. Über alle Maßen, alles Menschliche überragend, an Seligkeiten und Gotteswonnen, an Freuden und Herrlichkeiten ist das, was der Heilige Geist vermittelt. Aber ehe wir im Vollbesitz und im Vollgenuss und in der Vollmacht dieses Geistes stehen, gilt es, solche Sterbenswege zu gehen, die uns gar nicht passen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Und jetzt will ich euch etwas sagen, was ihr vielleicht noch nicht bedacht habt. Wenn wir dieses bekannte Wort lesen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und ist in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Dann sagen wir, jawohl, das ist all das Große und Leuchtende und Wunderbare, was wir, die wir Gottes Söhne sind und unserem Vater bekommen in überschwänglicher Weise und freuen uns in heiliger und reiner und beseligter Freude. Und das ist auch richtig. Aber wenn wir den genauen Text beachten, und unser Glaube ist ja nicht etwas, was durch unsere Fantasie und die Kühnheit unserer Schau und die Kraft unserer Herzen sich irgendwo hinschwingt, Unser Glaube ist ja vielmehr wortgebunden. Bis hinein in jeden Buchstaben. Wir glauben ja nicht nur an die Verbalinspiration dieses geschmähten Buches. Wir glauben ja an die Literalinspiration. Das heißt, an jeden Buchstaben. Und wir wissen, es vergeht kein Jota. Das ist ein ganz kleines Häkchen. Kein Jota, was geschrieben steht. Und darum muss ich euch Folgendes sagen. Es heißt in unserem Text, den ich verlesen habe, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott geoffenbart uns, denn, und jetzt kommt das Entscheidende, der Geist erforscht das All, auch die Tiefen der Gottheit. Das ist kein so frommes Gerede, keine Sprachfigur, sondern die Tiefen der Gottheit sind nach dem Zeugnis der Schrift die Gerichte Gottes. Wie geschrieben steht, seine Gerichte sind eine große Tiefe, seine Segnungen sind eine überragende Höhe, aber seine Gerichte sind eine große Tiefe. Und der Geist erforscht auch die Tiefen der Gottheit. Und diese Tiefen, diese Sterbenswege, diese Bankrottpfade, diese sich total zerbrechen und entleeren und entwerten lassen, das hat kein Auge gesehen, das hat kein Ohr gehört und das ist nie in unser Herz gekommen, dass, wenn wir Gott nahen, wenn wir uns ihm wesenhaft und total übergeben mit allen Konsequenzen und alles auf eine Karte setzen, welche heißt Christus Jesus, wenn wir das tun, dass wir dann die Tiefen der Gottheit, Sterbenswege ohne Gleichen zunächst erleben. Das ist uns nie in den Sinn gekommen. Wenn Gott uns das in der Stunde der Bekehrung, als wir verlockten und jauchzten, als unser Herz zum Springen voll war, als wir Wunder der Gnade erleben durften, wie sie Kindlein gegeben werden, Säuglingen, die dürfen oft besondere schöne Sachen erleben, habe ich auch erlebt. Wunderbare Dinge. Da hätten wir vielleicht es nicht ertragen, wenn wir gewusst hätten, dass nun bis zu dem Augenblick, da wir der Erde entnommen und ihm, dem verherrlichten Haupt, vereinigt werden, dass wir da durch die Tiefen der Gottheit gehen. Denn wie er war, der Herr Jesus in dieser Welt, so und nicht anders sind auch wir in dieser Welt. Je Christus gefüllter, je Christus beseligter, je Christus gebundener wir leben, umso mehr ist auch unser Leben in allen Stücken dem Seinen gleichgestaltet. Das Leben Jesu war voll Wonnen und Seligkeiten, aber das, was dominierte, das, was vorherrschte, das, was entscheidend war, war das tägliche Sterben. Meine Brüder, wir wollen das Zeugnis fröhlichen Sterbens in diese Welt hineintragen. Wir wollen ja sagen, dass die Sterbenswege, die wir gehen, für uns höhere Freuden und Seligkeiten sind, als die Genusswege, die die Welt geht. Sie leiden unter ihren sogenannten Freuden und Genüssen, Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens, Fressen und Saufen und Unzucht in jeder Form. Da leiden die armen, gequälten Menschen unendlich tiefer, als wir ahnen. Wer die Gnade hat, einem ins Herz durch das Auge zu sehen, das sieht die tiefe, schreiende, brennende Not. Wir sind in unseren Sterbens- und Entäußerungs- und Bankrotts- und Demütigungswegen glückseliger, von Gottes heiliger Freudendynamik erfüllt und durchbraust, mehr als die Welt von ihren sogenannten angeblichen, vorgetäuschten, von dem Lügner und Mörder ihnen propagierten Freuden hat. Brüder, das müssen wir einmal wissen. Davon müssen wir einmal überzeugt sein. Und dann erst ist unser Zeugnis vollmächtig. Dann erst zerbrechen Menschen und sind bereit, den Sterbensweg zu gehen. Dann erst, meine Freunde, deshalb noch einmal, denn der Geist erforscht auch die Tiefen der Gottheit. Die sind nicht in unseren Sinn gekommen. Die hat unser Auge nie gesehen. Die hat unser Ohr nie gehört. Die sehen und hören wir erst, auf dem Wege zur Vollendung und hinein in die Gleichgestaltung mit seiner Glorie, mit seiner Herrlichkeit. Das ist unsere Botschaft. Und wir brauchen dieses volle Evangelium. Jede Richtung behauptet, ja, sie hat das volle Evangelium. Die einen sagen, wenn wir die Großtaufe propagieren und wenn wir die Zungengabe haben und wenn wir das und jenes haben. Nein, die Evangeliumshülle liegt nicht in dem, was wir tun, sondern in dem, was er ist. Er ist unser Pleroma und wir sind sein Pleroma, das heißt seine Vollerfüllung. Freunde, das ist eine strahlende, eine beseligende Botschaft und davon will ich jetzt versuchen, in diesen Minuten euch ein Zeugnis zu sagen, indem ich einfach euch eine Reihe von Aufgaben des Heiligen Geistes zeige, die er an uns durchführt, auf dass wir fähig werden, als Nachahmer Gottes und Nachahmer Christi, anderen diesen gleichen Dienst zu vermitteln. Denn wir werden erkennen, so wie wir erkannt worden sind. Das heißt, was der Geist Gottes jetzt an uns tut, das werden wir einmal an anderen Wesen und Welten tun dürfen. Denn wir sind ja seine Ausführungsorgane. Lasst mich nun der Reihe nach sagen. Erstens, der Geist Gottes hat das Überführungsamt. Die erste grundlegende Aufgabe, um die wir uns gern herumdrücken, und die dem natürlichen Menschen sehr schwer und sauer fällt, besteht darin, dass wir uns überführen lassen. So wie ein Angeklagter, ein Verbrecher, der alles leugnet, überführt wird durch einen geschickten Anwalt, durch einen geschickten Juristen. Und so überführt uns der Heilige Geist nach Johannes 16, 8 bis 11. Er ist gekommen, uns zu überführen und Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das sind die drei Stücke, auf die ich natürlich jetzt nicht eingehen kann. Das Überführungsamt des Heiligen Geistes. Meine Freunde, wer sich dem widersetzt, der kann sich in eine gefühlsmäßige Religion hineinsteigern. Aber der hat kein Leben aus Gott, kein strahlendes, strömendes, weltüberwindendes Leben, zeugendes Gottesleben in sich. Und deshalb gilt es, diesem ersten Punkt hier ganz treu, ganz gewissenhaft sich zu unterziehen, dem Überführungsamt des Heiligen Geistes. Und es ist immer eine Seligkeit, eine Wonne, wenn man Menschen trifft, von denen man spürt, das sind Menschen, die haben sich radikal und total, das heißt bis in die Wurzeln und bis zum Vollumfange, überführen lassen. Und meine lieben Brüder, lassen wir uns immer wieder, nicht nur in der Stunde unserer Bekehrung, da haben wir ja alle unseren Bankrott erkannt und haben unseren Bankrott angesagt, sondern lassen wir uns, solange wir hier im Fleische, in dem Leibe der Sünde und des Todes wandeln, immer wieder überführen vom Heiligen Geiste. Wenn das nicht mehr geschieht, sind wir verlorene und betrogene Leute. Mit all unserer Frömmigkeit. Das ist das Erste. Zweitens, der Heilige Geist überführt nicht nur, sondern der Heilige Geist führt auch ein Strafamt aus. Er straft es uns. Und wir lesen bei der Sündflut zum Beispiel, die Menschen wollten sich nicht mehr strafen lassen von seinem Geiste. 1. Mose 6, Vers 3. Das Strafamt des Heiligen Geistes. Denn wenn einer überführt ist und seine Sünde zugibt, dann wird er gestraft. Und dann kann er die Strafe annehmen. Er kann aber auch Einspruch erheben. Kann sagen, nein, nehme ich nicht an die Strafe. Das kann er. Und so machen es auch viele Gläubige. Die sind wohl überführt. Mir hat schon mancher gesagt, ja wissen Sie, ich weiß, dass ich ein schlechter Kerl bin. Ich weiß, dass ich das und das und das und haben ihre Sünde und Schande ganz offen genannt. Aber strafen lassen über das, was sie gesündigt haben, durch den Geist Gottes, das wollen sie nicht. Und deshalb ist es das Wichtigste nach dem Überführungsamt, dass wir uns vom Strafamt des Heiligen Geistes strafen lassen. Und wie tief das geht, erkennen wir vielleicht am besten aus den Bußpsalmen eines Davids, dieses königlichen Ehebrechers und Mörders, wie das Strafamt des Heiligen Geistes wirkt. Meine Brüder, möchten wir uns alle vom Strafamt des Heiligen Geistes auch bei kleinen Kleinigkeiten strafen lassen. Das ist das Zweite. Und damit ist das Fundament gelegt, ist die Möglichkeit gegeben, dass wir nun zu dem eigentlichen Positiven kommen. Denn was ich bis jetzt gesagt habe, ist negativ. Überführen lassen, stillhalten und sich nackt ausziehen lassen in der ganzen Schandgestalt seines vergifteten Lebens und sich strafen lassen, sagen, ja, ich habe nichts als Feuer verdient. Das sind zwei Dinge, die sind durchaus nicht angenehm. Denen widersetzen wir uns, solange es geht. Und glückselig der Mensch, der hier den Kampf aufgibt, indem er sagt, jawohl, und wenn ich zugrunde gehe, oh Gott, du sollst recht haben. Mach mit mir, was du willst. Aber ich glaube, du bist ein großer und wunderbarer Gott. Du kannst nicht lügen, wenn wir so vor ihm stehen. Freunde, das ist das Fundament einer echten biblischen Bekehrung, die hineinführt in die Neuzeugung und die hineinführt in die Ausrüstung zum Heiligen Dienst. Wir haben in unseren Kirchen und Freikirchen und Kreisen hin und her, und ich komme ja in viele, viele Kreise aller möglichen Prägungen. Das bewahrt uns ein weites Herz. Da gehen die Scheuklappen runter. Da redet man nicht mehr wir und unsere Bewegung und ich. Dann weiß man etwas von der Größe und Schönheit der Gemeinde Gottes, die sich durch alle Denominationen hindurchzieht. Das ist etwas Wunderbares, Freunde. Lasst euch die Liebe zu allen Heiligen schenken und bewahren. Sie ist ein wunderbarer Funk. Sie ist eine Anzahlung der Vollendung. Ich sage noch einmal, wir erleben immer wieder, dass wir Leute haben, die gern sich so fromm mitziehen lassen, begeistern lassen, berauschen lassen, sogar bereit sind, Opfer zu bringen und so weiter. Aber diese beiden grundlegenden Ämter des Heiligen Geistes, der Überführung und des sich strafen Lassens, denen verschließen sie sich. Sie wollen ihr altes Sündenleben im Geheimen weiterführen, ihr Ich-Leben, das nur sich sucht und sich kennt, ob das jetzt Mammon ist oder Eros, das spielt gar keine Rolle, oder Ehe oder Macht oder Unversöhnlichkeit, spielt gar keine Rolle, und wollen das, was sie da an innerer Unruhe empfinden, durch Frömmigkeit so etwas überkleistern oder, wie man das in der modernen Psychoanalyse nennt, verdrängen, abschieben, in irgendeinen dunklen Kellerraum. Brüder, tut das nicht! Wir wollen uns geloben in dieser Stunde, wenn wir nachher den gesegneten Kelch nehmen, wenn wir das heilige Brot, welches ist sein Leib, brechen, dann wollen wir sagen, Herr, so wie du für mich dich hast brechen lassen, bin ich bereit, mich für dich und von dir brechen zu lassen. Ihr werdet Kräfte und Segnungen erfahren. Und ich habe oft erlebt, dass bei einem solchen Abendmahl Menschen nach jahrzehntelanger Krankheit Augenblick gesund wirken durch das Blut, was sie im Glauben haben, das Fleisch und den Glauben, der das fasste. Jawohl, meine Freunde, das ist die Botschaft, die wir sagen dürfen. Das ist die Botschaft, die Gott wie einen heiligen Feuerbrand uns in die Herzen gelegt hat. Deshalb gestattet, dass ich diese beiden ersten Ämter noch einmal unterstreiche, das Überführungsamt und das Strafamt des Heiligen Geistes gründlich durchgeführt. Machen uns zu Menschen der himmlischen Welt, erfüllt von himmlischen Kräften. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, brennenden Herzens und jedem von uns. Und nun kommt das Dritte. Das Dritte ist das Amt, wo er, der Heilige Geist, eigentlich auch seinen Namen hat. Das Amt des Tröstens oder das Amt des Parakleten. Der Heilige Geist ist der Paraklet, habt ihr gelesen. Und habt gedacht, was mag das wohl sein? Der Heilige Geist tröstet. Der Heilige Geist ist der Tröstherr der Welt. Und der Trost der Welt ist Christus Jesus. Es gibt keinen anderen Trost. Das Wort heißt auch zugleich Ermunterung oder Frohmachen. Ich will es euch erklären. Wenn die römischen Legionen durch die Wälder Germaniens marschierten und dort unterzusinken drohten im Morastenschlamm, da gab es ja keine betonierten Autostraßen. Damals vor 2000 Jahren. Und mit ihren schweren Rüstungen da kaum sich noch bewegen konnten und von Felsen und Bäumen der feindlichen Stämme geschleudert wurden, dann ging neben ihnen der Unteroffizier her und munterte sie auf und sagte, schaut auf die sieggekrönten Adler, die Standarten unseres stolzen römischen Heeres. Da schaut hin, wir sind bald am Ziel, dann könnt ihr ausruhen, dann seid ihr geborgen. Und so wies er sie auf das Ziel und auf die Stärke der römischen Legionen und des römischen Weltreiches hin und ermunterte sie. Und daher hatten diese Unteroffiziere den Namen Parakleten, die Ermunterer, die Tröster, die Frohmacher. Und denselben Namen hat der Heilige Geist. Überhaupt sind das, was uns heute als so fürchterlich fromme Worte vorkommt, trösten und versöhnen und erlösen, das waren ursprünglich alles Wörter aus dem technischen Leben, aus dem Militärleben, aus dem Sportleben, aus dem Kaufmannsleben und so weiter. Und die wurden dann übernommen und wurden gefüllt mit göttlichen Kräften. Man nennt das die Koiné-Forschung, etwas Wunderbares, etwas Grandioses. Und so hat der Heilige Geist den Namen Parakletos, der Aufmunterer, der Tröster, wie der Unteroffizier die Soldaten aufmunterte, dass sie nicht mutlos wurden, so muntert uns der Heilige Geist auf und sagt uns, du, der du dich hast überführen lassen, der du dich hast strafen lassen, siehe, deine Strafe ist getragen, Jesus, der Sohn Gottes, wurde zur Sünde gemacht, für uns, auf dass wir würden die Gerechtigkeit Gottes, so heißt nach dem Urtext, nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sondern die Gerechtigkeit Gottes, der am Kreuz ist die fleischgewordene Sünde der Schöpfung. Und die Gemeinde ist der Anbruch. Wir, die Geliebten, die Auserwählten, die Heiligen, sind der Anbruch und stellen die Gerechtigkeit Gottes dar. In all unserer Unvollkommenheit, in der wir uns noch befinden. Das ist wunderbar. Das kann nur der Heilige Geist uns beibringen. Das kann man nicht erstudieren. Geht nicht. Das kann man nicht lernen. Unmöglich. Aber das kann man sich schenken lassen. Und zwar umso gründlicher, umso beglückender und wesenhafter, als man sich in die ersten beiden Ämter des Geistes hat einführen lassen. Als man sich hat überführen und strafen lassen, dann wird man auch getröstet. Dann wird man heilsgewiss, dann wird man heilsfroh. Denn es gibt nach der Schrift nicht nur eine Heilsgewissheit, die haben wohl die meisten unter euch, nehme ich an, oder fast alle, oder sogar alle. Gott weiß es, ich weiß es nicht. Es gibt auch eine Heilsgewissheit. Freude und gibt auch eine Heilsvollmacht. Und deshalb gilt es, dass wir uns von der Gewissheit, ich weiß, dass ich errettet bin, hineinführen lassen in eine bleibende, echte, tiefe, weltüberwindende Heilsfreude und aus der Heilsfreude in die Heilsvollmacht, dass wir das Heil, das wir haben, nun auf andere legen dürfen, anderen vermitteln dürfen, oft durch ein einziges Wort. Oft durch einen Blick, oft durch einen Händedruck. Nicht erst durch eine 14-tägige Evangelisation. Das auch. Aber viele, viele 14-tägige Evangelisationen gehalten. Ganz gewiss. Aber das braucht Gott gar nicht. Der kann durch einen Satz, durch ein Telefongespräch, durch einen Brief, durch deinen Wandel, wenn er sieht, wie du bedrückt und bedrängt, dennoch lobst und dankst, da werden mehr Menschen überwunden, gebeugt, erfüllt, beseligt, bekommen Mut, werden froh und fassen Vertrauen, als du ahnst, Bruder und Schwester. Dafür könnte ich einen Sack voller Geschichten erzählen. Aber ich will weitergehen und will viertens sagen, der Heilige Geist hat nicht nur das Amt, zu überführen und zu strafen und zu trösten oder zur Gewissheit des Heils zu führen, er hat das Amt, den Sohn Gottes zu verherrlichen. Wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, wird er mich verherrlichen. Was heißt denn das? Während der Trost, den der Geist Gottes verbindet, es zu tun hat mit dem gekreuzigten, gestorbenen, auferstandenen Christus, hat es das Amt der Verherrlichung zu tun, mit dem in die Doxa, in die Gloria, in die Herrlichkeit erhobenen Christus. Amt der Verherrlichung zu tun, mit dem in die Doxa, in die Gloria, in die Herrlichkeit erhobenen Christus. Mit dem, was Christus jetzt ist und mit der Fülle von Ewigkeitsaufgaben, von Vollendungsämtern, die der Christus bekommt für die kommenden Äonen. Damit hat es das Herrlichkeitsevangelium oder die Verherrlichung des Christus zu tun. Jener wird mich verherrlichen. Er wird meine Glorie strahlen lassen. Und zwar in uns hinein. Und zwar so, dass wir ihrer teilhaftig werden. Denn die Herrlichkeit des Christus ist ja nicht nur etwas Immanentes, das heißt Innewohnendes, das ausstrahlt und in dessen Lichtglanz man fröhlich ist. Das ist es auch. Das ist es auch. Aber tiefer geschaut sind wir sein Körper, sein Leib, seine Glieder, seine Brüder, seine Organe. Wir sind die Doxa des Christus. Wie zum Beispiel 2. Korinther 8, Vers 5 und in vielen anderen Stellen geschrieben steht. Wir sind seine Herrlichkeit. Und wenn der Herr Jesus betet für seine jüdischen Jünger, Herr, dass sie meine Herrlichkeit schauen. Die Herrlichkeit, die der Sohn bekommt und die einmal die jüdischen Jünger, die einmal alle Welt schauen soll, das bist du und ich. Die Gemeinde der Jetztzeit bildet die Doxa, die Herrlichkeit des Christus. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, das lebendig zu machen. Welch eine Botschaft. Darsteller und Träger in all unserer Schwachheit, Armseligkeit, Jämmerlichkeit, Hinfälligkeit. Dennoch die Doxa Christi, die Herrlichkeit Christi. Und das macht der Heilige Geist. Das kann man ohne den Heiligen Geist nicht verstehen. Und ich begreife durchaus, dass es Brüder gibt, die gegen eine solche Botschaft anrennen. Begreife, ich bin denen gar nicht böse. Gar nicht. Ach, was bin ich schon mündlich und schriftlich angegriffen worden im In- und Ausland. Wegen der Botschaft, die Gott mir gegeben hat und die ich verkündige, und stünde ich allein auf dem Plan. So hat ein Paulus da gestanden. Und so darfst du da stehen. Und so möchte ich da stehen. Meine Freunde, das ist etwas Großes und Wunderbares. Die Verherrlichung. Jener wird mich verherrlichen. Dann wird in unserem Herzen mehr geboren als Trost und Heilsgewissheit und Heilsfreude. Da wird die Doxa, oder wie die Katholiken sagen, die Gloria des Christus in uns lebendig, ein Stück unseres Seins und Wesens. Das kann man nicht machen. Das kann der Herr schenken und zeugen. Und damit kommen wir zum nächsten, zum fünften. Der Geist Gottes wird euch alles lehren. Er sagt nicht, er wird euch ein wenig lehren. Jener wird euch alles lehren, sagt der Herr in Johannes 14, 24a. Er wird euch alles lehren. Der Geist Gottes ist der Lehrer, der uns hineinführt in die großen Gesamtwahrheiten. Wir haben ja alle nur so ein kleines Stücklein. Aber Gott will uns hineinführen in seine Fülle. Weil Gott ist die Fülle, singen wir. Jawohl, das ist wahr. Aber die Frage ist, sehnen wir uns nach der Fülle? Nehmen wir im Glauben die Fülle? Bruder und Schwester, kannst du sagen, mein Herz ist ganz voll Christus und, bitte höre genau zu, und leer von allem anderen. Und da musst du sagen, mein Herz ist voll von Christus und meinem Fernsehapparat. Mein Herz ist voll von Christus und von meinem neuen Mercedes. Mein Herz ist voll von Christus und von meinen neuen, wunderschönen Möbeln, die ich jetzt bekomme. Brüder, dazu neigen wir alle von Natur aus. Aber das Größte, was es gibt auf dieser Welt, ist ein Herz voll von Christus und leer von allem anderen. Und das wünsche ich euch. Das wolle Gott uns heute schenken, dem einen oder der anderen. Und wenn heute nur 2 oder 3 bewusst in diese Stellung glaubend hineingehen, dann ist mehr gedient, als wenn wir heute eine Erweckungsversammlung hätten, bei der 3.000 oder 10.000 zum Glauben kommen. Ich übertreibe nicht. Ich habe oft schon Nachversammlungen gehabt mit 1.200 Menschen. Ja. Aber größer ist es, ein Gott total hingegebenes und von allem anderen entleertes Herz. Und das will der Heilige Geist. Bitte? Bitte? Lässt du dir es gefallen? Ihr Lieben da oben und ihr Lieben da unten. Paul, mein Freund, und ich, lassen wir uns. Es gibt solche Leute. Und man spürt es ihnen an. Meistens einfache, schlichte Leute. Wie ich hörte, kennt ihr ja auch meinen Freund Paul Bassler. Das ist ein ganz einfacher, schlichter Mann. Er hat aber autodidaktisch hat er den griechischen Urtext gelernt. Und steht da, ich liebe ihn, ein prächtiger Mensch. Ich kenne auch gläubige Theologieprofessoren, ganz gewiss. Will ich dagegen sagen. Hat er mit Professor Heim eine gute Verbindung. Ja, hat ein Vorwort geschrieben zu einem meiner Bücher. Aber mein Freund Paul Bassler, oh, der Paul, mein Freund Paul Passler, da merke ich, da ist alles total echt. Da ist nicht nur das Erste ein Herz voll von Christus, das haben auch manche unter euch. Jawohl, Gott sei Lob und Dank. Aber leer von allem anderen, das ist das Geheimnis eines total Gott hingegebenen Lebens. Das kann und will und wird der Heilige Geist zustande bringen. Durch Gnade und Gericht. Welches Mittel er bei dir und bei mir benutzt, das ist menschlich gesprochen unsere Sache. Aber was er zustande bringt, daran zweifeln wir nicht. Freunde, das Evangelium, das wir sagen, ist keine herrliche, berauschte Sache. Das ist ein zweischneidiges Schwert, das unser ganzes Leben kostet. Die letzte Unversöhnlichkeit musst du rausgeben, sonst kommst du um. Die letzte geheime Sündenliebe, die in dir schwelt und brennt, darfst du opfern, sonst gehst du zugrunde. Ich werde nie vergessen, in einem Bibelkurs, den ich hatte, mit meinem Freund Pfarrer Eberhard Geier in Leeresheim, ich glaube, er ist hier nicht bekannt, im Westen. Ein selten begnadeter Mensch, innerlich völlig frei von allen Bindungen. Der antwortete auf eine Frage, was darf ein Christ? Über die Mitteldinge hat er geredet. Großer, hünenhafter Mann. Und da sagte er, was ein Christ darf? Ein Christ darf alles. Alles darf ein Christ. Alles ist euer. Wenn man ganz dem Herrn gehört, mit ungeteiltem Herzen, dann darf man alles. Du darfst einen Fernsehapparat haben und darfst eine herrliche, elegante Kleidung dir leisten, immer wieder mal, und darfst gute Sachen essen, und darfst eine Freundin haben. Du darfst, und als er das aufzählt, ich saß neben ihm, ich bin ihn aber kleiner geworden. Ich dachte, Eberhard, was machst du denn da? Und ein Christ darf das, und ein Christ darf auf den Sportplatz gehen, sonntags, mittags, und ein Christ, der darf ins Varieté gehen, und ein Christ darf alles, ein Christ darf alles, alles um Jesu Willen in den Tod geben. Ist das keine schöne Botschaft? Und dann habe ich wieder Luft geschnappt. Habe ich wieder aufgeatmet. Ja, aber das ist durchgeschlagen. Du darfst all den Dreck, all den Tand, der dich blenden und binden will. Und nicht wahr, ich bin ja auch so ein halber Rheinländer. Ich bin sogar noch beweglicher als die Rheinländer, denn ich stamme von Hugenotten und Waldensern ab. Also aus Südfrankreich und Norditalien. Ich trage sogar noch stärker romanisches Blut in meinen Adern als ihr leichtsinnigen Rheinländer. Ich weiß, wie das ist. Meine Freunde, wir dürfen alles um Jesu Willen den Tod geben. Und ernten dafür Freudenkräfte ewigen Lebens, von denen wir seither keine Ahnung hatten. Das ist unsere Botschaft. Die Botschaft der totalen Lebensweihe an Christus. Und das darf ich euch sagen, ein totaler Christ, ein hundertprozentig dem Herrn hingegebener Christ, ist mehr als 10.000 halbe. Das ist göttliche Mathematik, die beruht auf anderen Regeln als die menschliche Mathematik. Es gibt noch mehr solche Gleichungen und mathematischen Dinge in der Schrift, die uns die den exakten Mathematiker und den exakten Philosophen zum Kopfschütteln bringen. Ja, habe ich oft erlebt. Meine Freunde, er wird euch alles lehren. Das Wort lehren heißt nach dem Urtext etwas innerlich zum Aufleuchten bringen, dass es mit Glanz und Wärme unser ganzes Wesen adelt und verklärt. Das heißt lehren. Also wenn man sagt, das ist eine Lehre, eine biblische Lehre. Ach, das gehört mit 2 E geschrieben, was die Menschen als biblische Lehre ausgeben. Das wirkliche Lehren, von dem hier die Rede ist, als Amt des Heiligen Geistes, ist das zum Aufleuchten bringen. Die das kein, das heißt zum Aufleuchten bringen. Sodass es unser Leben beglückend erfüllt, dass die Lust an der Sünde stirbt, nicht die Sünde. Die Sünde stirbt nicht. Die Sünde lebt, solange wir leben. Wir sind immer von der Sünde Möglichkeiten, von der Sünde Gegenwart umgeben. Und wenn wir 80 oder 90 oder 100 Jahre alt werden. Aber Die Sünde hat keine Gewalt mehr, wenn wir uns unter die Gewalt, unter die Exousia, die Vollmacht Christi gestellt haben. Und Brüder, das wollen wir heute tun. Wenn ihr nicht so das Brotbrechen feiert, dann feiert es lieber nicht, dass ihr aufs Neue die Lebenskräfte Christi nehmt und euch da mit randvoll, nein, noch mehr, überströmend, überfließend füllen lasst. Das wünsche ich. Wünsche ich auch für mich. Ich bin hergekommen, um mit euch nachher neue Lebenskräfte zu empfangen, zum Kampf bis zum Ziel. Jawohl, brauchen wir. Sechstens, der Geist Gottes hat nicht nur das Lehramt, sondern er hat ein ganz wunderbares Amt. Ein Amt, das so wichtig ist, dass unsere Gegner 1945 all diejenigen Institute, die sich mit diesem Amt in weltlicher Sphäre beschäftigten, sofort auflösten. Das ist das Forschungsamt. Unsere Forschungsämter, in der Chemie besonders, die waren gehasst und die wurden sofort aufgelegt. Ich habe ein paar Freunde, die sind Direktoren bei IG Farben. Und die sagten mir, das Erste, was sie machen, dass sie die Forschungsämter zerstören. Denn die Deutschen, die waren da zu weit voraus. Jetzt hinken wir in vielen noch etwas hinterher. Ja, und so hat der Heilige Geist ein Forschungsamt. Haben wir nicht gelesen? Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Oh, ich könnte euch wunderbar sagen, wie nun der Psalmist zum Beispiel betet, mein Geist muss forschen. So wie der Heilige Geist Gottes alles durchleuchtet, alles analysiert, das heißt zergliedert, und alles wieder in die Synthese bringt, das heißt in eine Einheit schmilzt, in eine beglückende, wunderbare Einheit bringt, das macht dann auch unser Geist. Mein Geist muss forschen. Es ist nichts Wunderbares, als wenn ein Mensch eine Perle nach der anderen findet und davon entzückt und beglückt ist, dass er mitten in der Nacht aufsteht und fährt zu einem und sagt, du hör mal, ich habe eine Perle gefunden. Ja. So Leute haben wir auch unter uns. Gott sei Loben dann. Mein Geist muss forschen, das Forschungsamt des Heiligen Geistes. Es forschte mein Geist. Meine Freunde, ich wünsche euch, dass ihr einen solchen heiligen Heißhunger habt, nach den Gedanken Gottes, nach den Kräften, nach den Seligkeiten und Wonnen Gottes, dass ihr eure Liebesschnulzen und eure Kriminalromane verbrennt, wer haben sie nicht verdient, und dass ihr eure illustrierten Zeitungen abbestellt und dass ihr Zeit habt für dieses wunderbare Werk, das bestehen bleibt, wenn Himmel und Erde vergehen und verbrennen. Das bleibt bestehen. Und wir werden einmal alle miteinander sagen, wenn wir diese Erde verlassen haben, was waren wir Narren und Hören, dass wir uns mit diesem Lebenswerk und seinen lösenden, befreienden, beseligenden Kräften so wenig befasst haben, dass wir uns so wenig haben füllen lassen, dass wir uns vom Geist so wenig hineinführen lassen. Denn das einzige Werkzeug, dessen sich der Geist bedient, oder das Hauptwerkzeug, will ich mich genauer ausdrücken, sind nicht Träume und Visionen und Erlebnisse und Frucht, die wir haben dürfen und die Menschen, die wir bekehren, die durch uns gesund werden, geheilt werden. Das ist nicht das Wichtigste. Das ist eine kleine nebensächliche Beigabe. Das Instrument, dessen der Heilige Geist sich bedient, das ist das Wort. Mein Wort und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht, sagt Gott seinem Volk Israel. Das Wort und der Geist. Meine Brüder, wenn wir ein anderes Fundament haben, auch unsere eigene Frömmigkeit oder viele begnadete, gesegnete Brüder, die es gab, das Wort und der Geist bleiben und sind das Wichtigste. Und der Heilige Geist hat als Hauptinstrument, als Werkzeug das Wort. Und deshalb noch einmal, so wie der Herr Jesus den Feind besiegte, nicht indem er sagte, ich bin der Sohn Gottes, ich habe so viel Wunder getan, ich, so werden wir es machen. Wir armen, eitlen Toren. Der Herr Jesus hat den Feind besiegt mit dem Wort, es steht geschrieben. Und als der Teufel darauf einging und hat ihm auch Gottes Worte gesagt, denn es kennt keiner die Bibel so gut unter den Geschöpfen als der Teufel. Verlasst euch drauf. Da hat er auch gesagt, bitte, lass dich mal herunter von der Zinne des Himmels. Und wenn du da allen Gesetzen der Schwerkraft so wieder herunterschwebst, dann wird man dich anerkennen und wird dich zum König machen und so weiter. Denn es steht geschrieben. Und dann hat er ein Wort angeführt und das hat er falsch angeführt. Er hat ein Stück unterschlagen. Echt teuflisch. Das merken die meisten nicht. Und dann hat der Herr Jesus gesagt, und wiederum steht geschrieben, und meine Brüder, unser Glaube darf nicht nur beruhen auf dem einen Pol, es steht geschrieben, sondern braucht auch den Gegenpol, wiederum steht geschrieben. Und in der Kraftfeld, im Kraftfeld der Mitte, zwischen diesen beiden scheinbar entgegengesetzten Aussagen der Schrift, da steht und lebt und webt und entfaltet und gestaltet und vollendet sich der lebendige Glaube. Das ist eine Wahrheit, die man heute, wo die Gläubigen zu Extremen neigen, wo sie Fanatiker werden, mit Scheuklappen. Notwendig zu sagen, es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben. Das war die Waffe, die einzige Waffe, deren sich der Herr Jesus bediente, um den Feind zu besiegen. Und wie er war in dieser Welt, sind auch wir in dieser Welt. Oder glaubt ihr, es gäbe eine größere, höhere, stärkere Waffe als die, die Gott seinem Sohn gegeben hat? Lasst mich das in aller Liebe, aber in aller Prägnanz und Klarheit sagen. Wort, das durch den Mund Gottes geht, sagt der Herr. Nicht nur von einigen fettgedruckten Stellen der Luther-Übersetzung. Ich will nicht, das nicht schmähen. Für die große Masse ist das ganz in Ordnung, dass da einige Stellen fettgedruckt sind und die liest man mal durch. Aber für uns gilt die Anweisung, wir leben. Das heißt, wir empfangen die Lebenskräfte aus jedem Wort Gottes. Das heißt, jedes Wort, auch das scheinbar langweiligste, ist prächtig, ist geladen, ist mit einer Dynamik erfüllt von den Kräften Gottes. Ach, was kennen wir unsere Bibel so wenig. Wie wenig haben wir von ihm erkannt. Ich sage das von mir. Und wie voll ist dieses Wort. Wie randvoll geladen mit den Energien und Freuden Gottes. Wenn wir nur mehr Zeit dafür hätten. Aber der Teufel versteht es, uns die Zeit zu nehmen. Ich gehe weiter und nenne siebtens ein Amt. Ich will euch ja nicht mehr lange aufhalten. Und zwar sage ich etwas über das Erinnerungsamt. Wenn jener, der Heilige Geist, gekommen sein wird, wird er euch an alles erinnern. Johannes 14, 26b. Der Heilige Geist holt alles, was einmal in euer Herz hineingesagt, hineingebetet, hineingeredet oder hineingesungen wurde. Das holt einmal, sei es hier oder in der zukünftigen Welt. Das macht Gott, das weiß er tausendmal besser als wir. Da sagen wir, Herr, du kannst alle Dinge. Das Erinnerungsamt des Heiligen Geistes lässt kein Wort kraftlos sein, sondern jedes Wort wird leben und ist geburtsträchtig, bringt Frucht und Leben. Jedes Wort. Kein Wort wird dahin fallen oder unfruchtbar sein. Was du als Kind durch die Gebete deiner Großmutter, auf deren Schoß du saßest, die du längst vergessen hast, was aber da hineingebetet wurde, das ist abgesunken aus dem Bewusstsein ins Unterbewusstsein und vom Unterbewusstsein ins Unbewusste. Und jetzt gestattet eine halbe Minute Psychologie. Denn die Schrift sagt, Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Und die meisten Gläubigen haben davon keine Ahnung. Stellt euch, das wäre unsere Seele. Und was wir gerade wissen und sagen können, das ist unser Bewusstsein. Das ist ein ganz kleines Stückchen. Und was wir mal gewusst haben, aber abgerutscht ist, das ist unser Unterbewusstsein. Und dazwischen ist die Bewusstseinsschwelle. Und dieses Unterbewusstsein ist vielleicht so groß, so ein Viertelkörperstück. Und das, was wir gar nicht wissen, was aber als Erbmasse in uns lebt, was als Möglichkeit, als Ahnung, als Sehnsucht, als Begierde, als Verlangen in uns lebt, das ist das Unbewusste und das ist das weitaus Größte. Und nun sinkt jedes gesungene, gehörte Wort nach und nach ab aus dem Bewusstsein ins Unterbewusstsein durch diese Schwelle und dann durch die nächste Schwelle ins Unbewusste. Du bist innerlich geladen mit Kräften, mit Stoffen, mit Verheißungen, mit Wörtern, mit Fähigkeiten und Möglichkeiten, geladen. Du staunst es, wenn du es wissen würdest. Ich sage dir es aber, das, was in deiner Seele, in deiner Psyche ist, in deiner Seele, nicht im Pneuma, im Geist, sondern in der Seele, das ist mehr wert als alle Schätze der Welt. Wer hat das gesagt? Ja, der Herr Jesus hat das gesagt. Dass eine Seele, die aus Bewusstsein, Unterbewussten und Unbewussten besteht, mehr wert ist als alle Schätze der Welt. Glaubt mal das. Wer das einmal eingesehen hat, spielt nicht mehr mit dem Gedanken des Selbstmordes. Ich weiß, was das für eine Not ist. Gott hat mir schon manches Mal Selbstmörder auf wunderbare Weise, durch ein Wunder, in den Weg geführt. Nur manches Mal. Und ich durfte sie abhalten vom Selbstmord. Und solche, die da lagen, ganz vergiftet, nicht aufgefunden, in irgendeinem Raum. Gott hat mich hingeführt, gegen meinen Willen, und ich habe sie im letzten Augenblick retten dürfen. So was muss man erlebt haben. Die Regie unseres Gottes ist wunderbar. Das Wort stammt nicht von mir, das stammt von meinem lieben Bruder Erich. Ja, weißt du gar nicht. Meine Freunde, das Erinnerungsamt des Heiligen Geistes holt alles, was je an Sehnsucht und Verlangen, an Lichtshunger, an Begehren, an Drang zu Gott, denn das All ist ja geschaffen, nicht nur aus Gott und nicht nur durch Gott, sondern in Gott hinein. Das ruht in uns als Samenkörner. Und der Heilige Geist hat als Erinnerungsamt zur rechten Zeit und Stunde das, was du je hörtest, auch was du jetzt hörst. Auch was du nachher empfängst im Brotbrechen, das holt einmal der Heilige Geist heraus und lässt es zu einer goldenen Garbe sich entfalten in hundertfacher Form. Ist das keine frohe Botschaft? Ist das keine beglückende Kunde? Soll ich euch was Größeres sagen, meine Freunde? Das Erinnerungsamt des Heiligen Geistes. Ich muss schließen. Ich hätte euch noch 5 Ämter zu nennen. Aber ich kann nicht. Das wird zu lange dauern. Ich will aber aufzählen, was ich mir euch nur sagen wollte. Ich wollte noch etwas sagen, achtens, über das Zeugungsamt des Heiligen Geistes. Was sagte Gabriel zu der Maria? Zu dem Josef. Das in ihr Gezeugte, das ist nicht von einem germanischen Kriegsknecht, auch nicht von irgendeinem Juden im Ehebruch, das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und so wie der Heilige Geist in dem reinen Mutterschoß der Maria Leben zeugte den Sohn Gottes, so zeugt auch der Heilige Geist mit unserem Geist. Das Zeugungsamt. Und wenn unser Geist sich willig als das weibliche Prinzip ihm hingibt und öffnet, dann wirkt er durch den Samen in uns neues Leben. Und der Same ist sein Wort. Versteht ihr jetzt, was ich vorhin sagte? Jawohl, das gezündet hier, seine Augen leuchten, man sieht es. Das gezündet. Der Same ist das Wort. Der Same ist das Wort. Das Köstlichste, was der Körper produziert. Ein Tropfen Sperma ist so viel wie 80 Tropfen Blut. Das muss man den Huren, Ehebrecher sagen. Das ist schon manchem gesagt. Und dieser Same ist das Wort. Das Wort, das Bibelwort, das Gotteswort. Welche tiefen, heiligen Zusammenhänge sind das? Erzeugt. Neuntens, der Heilige Geist ist der Geist der Verheißung. Das heißt, man kann keine Verheißung Gottes verstehen ohne den Heiligen Geist. Jede Verheißung Gottes erscheint uns als ein Gesetz, als ein Diktat, als etwas Todes. Aber wenn der Heilige Geist diese Verheißungen aufschließt, da werden sie uns Eidschwüre und Zusagen Gottes, die er durchführt. Und das geschieht durch das Amt des Heiligen Geistes der Verheißung. Zehntens, der Heilige Geist ist ein Siegel. Wertvolle Pakete mit Diamanten, meinetwegen, oder mit Staatspapieren und so weiter, die werden versiegelt. Und so seid ihr, meine Brüder und Schwestern, versiegelt durch den Heiligen Geist. Das heißt, unantastbar gemacht. Und ihr dürft dem Satan sagen, weiche vor mir! Ihr finsteren Mächte und Geister der Schwermut und des Selbstmordes, der Unzucht und des Lügens und Stehlens und des Mammons und der Eitelkeit, weichet von mir. Ich bin tabu, ich bin unantastbar gemacht, ich bin versiegelt durch den Heiligen Geist und ihr dürft mich nicht antasten. Sagt ihnen das einmal im Glauben, die gehen, das habe ich nicht ein und ich zähle nicht hundertmal. Das habe ich tausendmal erfahren an mir und an Besessenen, mit denen ich zu tun hatte, die frei wurden. habe ich erlebt, der Herr. Ich saß hier, gebeugt, aber zur Ehre des Herrn. Wenn man das weiß, versiegelt durch den Heiligen Geist. Versiegelung ist unantastbar machen. Versiegelung ist Wertschätzung. Versiegelung ist verborgen gehalten werden. Und versiegelt sein heißt einmal heraus und entsiegelt und entfaltet werden. Das heißt, du bist versiegelt. Du bist kein Wertpaket Gottes. Du bist unendlich mehr. Du bist ein Sohn, eine Tochter des lebendigen Gottes. Ach, das sind Seligkeiten, die auszusprechen, unsere Sprachgefäße, unsere Worte einfach nicht ausreichen, meine Brüder. Ich komme zum Letzten. Der Heilige Geist ist ein Angeld und eine Anzahlung. Was wir einmal erben, haben wir jetzt schon im Geiste. Das ewige Erbe ist uns so gewiss, so sicher, so unantastbar wie sonst was. Und zwölftens und letztens, und damit schließe ich mein Zeugnis, der Heilige Geist hat die Funktion, uns innerlich zu verwandeln in das Bild Christi. Und soweit wir uns verwandeln lassen innerlich, werden wir bei dem Kommen des Herrn auch äußerlich verwandelt. Und so wie die Sterne sich unterscheiden an Herrlichkeit, es gibt verschiedene Grade, Lichtsgrade der Sterne. Also ist auch die Auferstehung der Toten, sagt 1. Korinther 15. Das heißt, wenn du jetzt dich von der Lichtsherrlichkeit Christi ganz durchdringen und jede Finsternis eliminieren, das heißt ausschalten lässt, dann wirst du ein Stern erster Größe. Das ist kein Hochmut, sondern das ist Liebe zum Herrn. Und so werden wir jetzt, soweit wir uns innerlich verwandeln lassen in der Gegenwart, werden wir beim Wiederkommen Christi auch nach außen hin den Grad von Licht und Glanz und Würde und Seligkeit an uns tragen und darstellen, als wir jetzt innerlich in uns aufnehmen. Oh, meine Freunde, nehmt heute Morgen viel auf durch mein schwaches Wort und durch das Brot und den Wein, durch das Fleisch und das Blut Jesu Christi. Nehmt heute Morgen viel auf, ich bitte euch, ich will es auch tun. Der Geist Gottes und seine Ämter, welch ein unerhörtes Thema, von dem ersten Punkt, sich als Sünder zu überführen zu lassen, bis zum 12. in der Gleichgestalt Christi, leuchtend wie der Sohn, vor dem Vater zu stehen, in endlosen Frohlocken. Und dieser Weg ist ein Sterbensweg, den wir freudig mit Frohlocken gehen, weil wir den Durchblick haben und um der vor uns liebenden Freude dulden wir das Kreuz und halten wir uns an dieses lebendige Wort. Gott segne euch, meine Freunde, mit dem Übermaß seiner Gnade und Herrlichkeit. Amen.